Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Nadine Lindner, Korrespondentin unserer Senderfamilie Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova im Hauptstadtstudio. Dort vor allem zuständig für die Beobachtung der AfD und für Verkehr- und Klimafragen. Können wir beides gut gebrauchen heute beim Blick auf die Themen des Tages. Und ich verrate schon mal, es gibt auch noch einen anderen Grund, warum wir ausgerechnet heute miteinander sprechen, aber dazu später mehr. Erstmal sage ich hallo, schönen guten Tag, ich grüße ins Hauptstadtstudio.
Ja, hallo, schönen Gruß ins Funkhaus.
Zwei Themen, die uns heute beschäftigen werden. Die Diskussion, die jetzt auf einmal aufgeploppt ist um Fahrverbote, mögliche Fahrverbote oder alternativ doch vielleicht lieber Tempolimit. Und es gibt natürlich jetzt die Nachbetrachtung zu der Fernsehdebatte zwischen Björn Höcke und Mario Vogt, also dem AfD- und dem CDU-Spitzenmann in Thüringen. Nadine Lindner, was wird Deutschland zuerst sehen? Tempolimit auf Autobahnen oder einen Ministerpräsidenten der AfD?
Ich glaube weder das eine noch das andere.
Okay, auch eine interessante Aussage. Na, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal eigentlich gleich an hier in den Diskussionen um den Klimaschutz auf der Straße. Der Minister, der das ausgelöst hat, ist der zuständige Verkehrsminister Volker Wissing, der nämlich gesagt hat, es könnte zu Fahrverboten kommen. Und naja, daran merkt man auch wahrscheinlich, dass er eben ein FDP-Minister ist und kein Grüner, weil er das nämlich an sich nicht so gut findet. Dazu gleich mehr. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ich freue mich, dass Nadine Lindner da ist und sage schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Freitagmittag, kleines Gedankenspiel. Heute dürfen Sie noch Auto fahren, aber morgen und Sonntag dann nicht, da ist autofreies Wochenende und das, damit der Verkehrssektor endlich seine Klimaziele erreicht. Jeder darf jetzt selbst drüber nachdenken, ob er so etwas als Drohung oder als Versprechen empfinden würde. Der zuständige Verkehrsminister Volker Wissing hat diesen Gedanken in die Welt gebracht und er sieht das eher als bedrohliches Szenario in einem Brief an die Ampel-Fraktionschefs. Und er hat das heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview nochmal erklärt.
Diese 22 Millionen Tonnen Einsparungen, die erreicht man nicht mit einem Tempolimit oder mit sonstigen Maßnahmen, sondern so große Mengen kann man ad hoc nur mit dem Verzicht auf das Auto und den Lkw einsparen. Und selbst ein Tag Fahrverbot am Wochenende würde nur etwa die Hälfte der Einsparverpflichtungen bringen, sodass wir also zwei Tage pro Woche dauerhaft und unbefristet verzichten müssten. Und das darf man sich nicht länger schönreden.
Also das sagt der Verkehrsminister Volker Wissing, FDP. Nadine Lindner, mein Gast heute aus dem Hauptstadtstudio, sehr betraut mit diesem Thema. Man muss es einfach nochmal deutlich dazu sagen. Wenn er das sagt, Volker Wissing, dann sagt er das nicht als Ankündigung, wir brauchen das jetzt, sondern er möchte genau das vermeiden. Über welchen Weg?
Naja, das, was Volker Wissing macht, das war ja wirklich ein interessantes Interview heute Morgen bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk. Und ich hatte das Gefühl, man kann dem liberalen Verkehrsminister Volker Wissing minütlich quasi dabei zuhören, wie er förmlich Öl ins Feuer dieser Ampelkoalition gießt und auch ein Stück weit diese Ampelkoalition noch stärker anzündet, als sie ohnehin schon sozusagen unter Feuer steht. Volker Wissing beruft sich auf einen Mechanismus im Klimaschutzgesetz und man muss dazu sagen, auf das jetzt aktuell gültige Klimaschutzgesetz, was bald verändert werden soll. Im Kern haben wir es mehr oder minder mit zwei Klimaschutzgesetzen im Moment zu tun und wir befinden uns in einer Phase, wo schon völlig klar ist, dass das Klimaschutzgesetz verändert werden soll. Das Klimaschutzgesetz schreibt fest, wie viel CO2 Deutschland ausstoßen darf. Im Moment sind es noch so jahresscharfe Ziele. Das ist sozusagen so eine Grafik, die nach unten geht. Und zu diesen jahresscharfen Zielen kommen dann auch noch Sektorziele dazu. Und da ist es fast schon traditionell so, dass der Verkehrssektor im Gegensatz zum Beispiel zur Industrie oder auch zum Energiesektor überhaupt nicht gut dasteht, weil die Emissionen dort nicht runtergehen. Und der alte Mechanismus, auf den sich auch Volker Wissing bezieht, der sagt, wenn ein Sektor seinen festgelegten Ausstoß für ein Jahr überschreitet, muss dann das Ministerium, wenn ein Experten, wenn sowohl das Umweltbundesamt als auch der Expertenrat für Klimafragen diese Überschreitung festgestellt hat, muss ein Sofortprogramm her, um wieder auf diesen Zielpfad zu kommen. Und da gibt es dann quasi so ein ganzes Menü an Dingen, die man tun kann. Tempolimit wäre dabei oder zum Beispiel Verlagerung von Verkehr auf andere Verkehrsträger etc. etc. Und Volker Wissing greift sich dann da aus diesem Menü quasi die schärfste Kategorie raus, diese Fahrverbote, und sagt, ja, wir kommen anders gar nicht auf den Pfad. Aber ich will dazu sagen, das ist eigentlich, finde ich, eine absurde Diskussion, die Volker Wissing da gerade aufmacht, weil die Debatte um die Erneuerung des Klimaschutzgesetzes läuft schon längst und die würde dann besagen, wir wollen auch auf Betreiben der FDP vor allen Dingen, wir wollen weg von diesen Sektorzielen, wir wollen damit auch den Verkehrsbereich entlasten. Wir schauen viel stärker daran, was Deutschland im Gesamten macht und damit wären auch diese Sofortprogramme überhaupt gar nicht mehr notwendig. Mhm. Also ehrlicherweise, ich bin wirklich vor diesem Hintergrund der Arbeit am neuen Klimaschutzgesetz wirklich erstaunt, dass Volker Wissing hier nochmal so stark in die Eskalation geht.
Aber liegt es nicht daran, weil das, was Sie beschreiben, also dass man diese Sektorenziele dann speziell beispielsweise für den Verkehrssektor auflöst und in ein großes gemeinsames Ziel verwandelt, diese Verabredung gibt es ja in der Ampelkoalition schon relativ lange. Umgesetzt ist es nicht. Da würden jetzt andere sagen, da bremsen gerade die Grünen, weil sie so richtig mit dieser Idee auch nicht einverstanden sind. Also wer gießt denn da gerade mehr Öl ins Feuer der Koalition?
Na, die Situation, die man im Moment hat, ist, dass man in einer etwas schwierigen, ich glaube oder ich befürchte fast auch wieder in so einer Blockadesituation ist, wie man sie in der Ampel vor allem auch in Sachen Verkehrspolitik und Klimafragen schon mal erlebt hat. Stichwort zum Beispiel Autobahnen. Was jetzt passiert ist, dass es zwei Vorhaben gibt, die eigentlich umgesetzt werden sollen, die auch wichtig sind. Da ist zum einen das sogenannte Solarpaket, was die schwer gebeutelte Solarindustrie in Deutschland fördern soll. Klammer auf, was die FDP im Moment aber ausbremst. Und auf der anderen Seite gibt es die Novelle des Klimaschutzgesetzes, worauf die Grünen eigentlich nicht so richtig Lust haben. Sie stellen es manchmal, würde ich sagen, öffentlich ein bisschen anders dar, aber es ist schon eine Verschiebung im Klimaschutzgesetz. Ich finde auch, es wird ein bisschen harmloser, es wird ein bisschen zahnloser, das Gesetz, aber sei es drum. Und diese beiden Gesetze werden im Moment gegenseitig blockiert. Der Spiegel hat berichtet, dass eigentlich seit dem Donnerstagabend, also das heißt seit gestern, die Debatten innerhalb der Ampel, die Diskussionen innerhalb der Ampel zum Klimaschutzgesetz nochmal fortgesetzt wurden. Man muss sagen, es ist im Moment in so einer Art Zwischenwelt. Die erste Lesung im Bundestag gab es schon. Es gab auch eine Expertenanhörung dazu. Die war schon im November 2023, also fast vor einem halben Jahr. Und alle warten jetzt auf die zweite und dritte Lesung, sodass das neue Klimaschutzgesetz dann auch endlich beschlossen werden kann. Und das ist ja auch quasi die Drohung, die Volker Wissing jetzt auf den Tisch legt. Wenn die Novelle nicht bis Mitte Juli kommt, dann kommen möglicherweise die Sofortprogramme und dann kommen möglicherweise auch die Fahrverbote.
Hm. Die Frage ist natürlich, man kann es gerade noch mal innerlich diskutieren, wie sinnvoll ist diese Verschiebung? Weil die gute Nachricht ist ja, Deutschland hält seine Klimaziele ein aktuell, gesamt betrachtet die Reduktionsziele, die man sich vorgenommen hat. Aber Sie haben es ja schon deutlich gemacht, das liegt an anderen Sektoren, anderen Bereichen, die stärkere Einsparungen haben. Die Frage ist halt, schaffen wir insgesamt Politik, Wirtschaft, Gesellschaft überhaupt diese Verkehrswende, also diese Reduktion, die da wirklich nötig wären, ohne so drakonische Maßnahmen, wie sie jetzt Volker Wissing an die Wand malt?
Naja, das Problem ist halt, und das werfen, finde ich, die Kritikerinnen und Kritiker Volker Wissing ziemlich zu Recht vor, dass er in den letzten zwei Jahren in puncto Klimaschutz, Emissionsreduktion im Verkehrssektor ehrlicherweise nicht so richtig Gas gegeben hat. Natürlich, er hat das Deutschlandticket mit eingeführt, aber das war ja eigentlich eher, würde ich sagen, fast so ein Zufallsprodukt aus dieser Debatte rund um diese horrenden Preissteigerungen, die es 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs gab. Da hatte man das hatte man eher sozusagen als Kostenreduktions, gar nicht so als verkehrspolitisches Instrument auf der Liste. Aber diese ganzen Themen, zum Beispiel Förderung der E-Mobilität, weil man muss vielleicht noch in den Hinterkopf sich immer denken oder immer in Erinnerung haben bei Volker Wissing. Ich erlebe ihn ja als Verkehrsminister durchaus mal auch in kleineren Runden. Und das, was er dann immer wieder betont oder was sein innerer Referenzpunkt ist, das ist die Bevölkerung auf dem Land. Volker Wissing kommt ja aus Rheinland-Pfalz, kommt dort aus einem relativ kleinen Ort, unterhält sich da offensichtlich auch sehr häufig mit Leuten. Er sagt, die Leute brauchen dort ein Auto, Punkt. Die kommen einfach mit dem öffentlichen Nahverkehr, anders als in den Metropolen, zum Beispiel in Berlin, kommt man da einfach nirgendwo hin, die brauchen ein Auto. Auto. Aber ich finde halt, dass Volker Wissing dort zu wenig darauf setzt, zu sagen, ja, konsequente E-Auto-Förderung, Ausbau von Ladeinfrastruktur, das findet zwar alles statt, aber ich empfinde es auch sehr widersprüchlich. Stichwort ist zum Beispiel die abrupte Kaufförderung, Kaufprämie zum Beispiel für E-Autos, wo Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus sagen, sie wissen eigentlich im Moment überhaupt nicht mehr, wo stehen sie eigentlich finanziell und wo können sie oder wo kommen sie auch finanziell hin, wenn sie selber auch einen Beitrag leisten wollen.
Aber war das nicht eine Entscheidung aus dem Wirtschafts- und Klimaministerium, also Grüne, also Robert Habeck, die gesagt haben, wir fördern die Elektromobilität nicht mehr mit der Kaufprämie?
Offiziell ist das ein Instrument, was im BMWK, also das heißt in Habecks Haus, liegt, aber es gibt ja auch noch andere Instrumente, die erst eingeführt und dann wieder eingestellt wurden. Also zum Beispiel diese Solarprämie bzw. Kaufförderung von Solarmodulen, Einbau von Wallboxen, zum Beispiel für Eigenheime. Das lief über Wissings Haus, kleiner Topf war sofort wieder ausgeschöpft. Also da sehe ich auch im Zusammenspiel, auch mit den anderen Ministerien, würde ich sagen, wenig Konsistenz.
Also da geht noch mehr. Ganz kurz noch vielleicht die Frage, weil Sie es ja auch angedeutet haben, Dynamik in der Ampel. Volker Wissing war ja, und wir erinnern uns dunkel an diesen wunderbaren Selfie-Moment, als er noch FDP-Generalsekretär war, einer derjenigen, der sich da mit Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner abgebildet hat. Und ja auch, ne, Sie haben Rheinland-Pfalz erwähnt, da ja auch in einer Landesampelkoalition war, der ja eigentlich immer ein bisschen so als derjenige galt, der sich dieses ganze Projekt zumindest auch ganz gut vorstellen konnte. Ist das jetzt auch ein Signal dafür, wenn selbst ein Volker Wissing jetzt so massiv in die Konfrontation geht, dass es dann echt schlecht steht um die Ampel?
Na, zumindest ist es was, was ich durchaus wahrgenommen habe, weil Volker Wissing, und auch das betont er eigentlich von sich, sieht sich immer, hat sich immer vom Anfang der Ampel als Brückenbauer gesehen, als jemand, der diese Erfahrung aus der Landesregierung mitbringt, als jemand, der eigentlich sich auch als Ziel gesetzt, als Ziel markiert hatte, zu sagen, wir sind jetzt in dieser Ampelkoalition, wir wollen dort bleiben und wir müssen jetzt die politischen Projekte umsetzen, die wir nur in dieser spezifischen Koalition mit SPD und Grünen umsetzen können, die zum Beispiel mit einer CDU, man weiß ja nicht, was nach 2025 ist, dann umsetzen können, also zum Beispiel auch gesellschaftspolitische Modernisierung etc. etc. Deswegen finde ich es halt schon erstaunlich, dass er hier von dieser Rolle des Brückenbauers, des Ausgleichers so abweicht. Und wenn man sich die restlichen Streitpunkte anschaut, die Liste ist beängstigend lang, finde ich. Da steht ganz oben, steht die Aufstellung des Bundeshaushalts 2025. Damit verbunden natürlich die Frage nach politischen Prioritätensetzung. Die große Frage natürlich halt auch, was passiert eigentlich mit der Schuldenbremse? Da gab es jetzt einen Anstoß von den Jugendorganisationen, das heißt Junge Liberale und auch Junge Grüne. Da kann man schon so ein bisschen seismografisch ablesen, dass da einiges dann auch in Bewegung kommt. Dann geht es weiter zum Beispiel mit der Kindergrundsicherung, dieses Dauerstreitthema, die Frage, was passiert eigentlich in der Rente? Und man hat es jetzt gesehen, es gab ja diese Woche einen Koalitionsausschuss am Mittwochabend, da hat man so eine Einigung, Kuhhandel ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine Absprache getroffen, innenpolitisch in puncto Vorratsdatenspeicherung. Quick Freeze ist da das Stichwort, dass man der FDP entgegengekommen ist. Im Gegenzug hat die SPD die Verlängerung der Mietpreisbremse bekommen. Aber auch da ist innerhalb der SPD dann im Detail der Unmut groß, weil eben das, was man dann als Einigung bekommen hat, eben nicht ganz dem entspricht, was im Koalitionsvertrag steht. Also das heißt, man sieht dieses alte Spiel aus, man diskutiert lange, einigt sich dann auf was und zerredet und kritisiert dann die Einigung wieder. Das geht ehrlicherweise munter weiter.
Nadine Linder, wir fangen an. Also heute mit Ampelstreit. Nicht ganz ungewohnt, diese Beschreibung. Aber ich will schon mal ankündigen, wir enden heute in unserem Gespräch mit einem Thema, wo es auch mal Einigung gibt im gesellschaftspolitischen Bereich in dieser Ampel, nämlich auch eine Bundestagsentscheidung zum Selbstbestimmungsrecht. Ja, man hat sich am Ende ein bisschen mehr Zeit genommen. 72 Minuten statt der geplanten 45 Minuten beim Fernsehstreitgespräch, beim Duell zwischen Björn Höcke von der AfD und Mario Vogt, dem Spitzenmann der CDU, in der Landtagswahlauseinandersetzung in Thüringen, ausgestrahlt auf dem Fernsehsender von Welt, Welt TV. Nadine Lindner als unsere Deutschlandfunk-Kultur, Deutschlandfunk-AfD-Beobachterin hat sich natürlich auch das angeguckt. Wir haben uns beide, das können wir, glaube ich, gerade mal verraten, was man auch so in der Musik bespricht, ein bisschen gefreut, gewundert, wie flexibel denn doch das Fernsehen ist, dass man einfach mal so die Sendezeit verlängert, ne?
Ich fand das total erstaunlich, weil es wurde ja angekündigt, 45 Minuten. Und als jemand, der ja lineares Programm macht und auch als Radiomensch, der immer mit der Uhr sozusagen vor der Nase und im Nacken gleichzeitig arbeitet, habe ich nach 44 Minuten quasi schon Schweißausbrüche bekommen, weil ich dachte, die müssen doch jetzt mal irgendwie die Kurve kriegen und fertig werden. Und dann ging es ja irgendwie immer noch und ganz neue Themenkomplexe wurden aufgemacht mit entsprechend.
Das wäre meine Frage, hat es sich denn gelohnt? Ne? Also waren das nochmal wertvolle 20 Minuten? Gute 25 Minuten, die ja oben raufkamen.
Also ich würde, also inhaltlich würde ich sagen, ja, weil natürlich nochmal inhaltlich neuer Input dann auch kam. Ich persönlich, aber ich weiß nicht so genau, vielleicht bin ich da auch, man spricht ja manchmal von so einer Deformation professionell, also von so einer Art Berufskrankheit, dass man ja immer diesen Blick auf die Uhr hat. Ich bin irgendwie so ein bisschen nervös geworden. Ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass man dann den Schlusspunkt nicht mehr ganz so kannte, hat sich's dann so ein bisschen gezogen und ich hatte an einigen Stellen dann so ein bisschen die Sorge, dass es dann auch zerfasert in der Diskussion, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen geschmäcklerisch. Inhaltlich fand ich es natürlich nochmal ganz interessant, weil man ja auf diesen ganzen Punkt der Erinnerungskultur dann auch nochmal geschaut hat, dann auch noch, und das fand ich schon auch ein guten Input, dieses Thema 11. April, das heißt Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, auch Mittelbau-Dora nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat, auch nochmal so ein bisschen eingeordnet hat, weil das war einer der Punkte, wo ich vor diesem Duell wirklich auch Bauchschmerzen hatte und mir dachte, es kann doch eigentlich nicht sein, dass man das Gedenken an so einem historisch wichtigen Tag, auch für Thüringen, ein wirklich wichtiger Tag, auch Erinnerungskultur, auch im Sinne von sterbenden Zeitzeugen, Zeitzeugen etc., dass man das so überlagert und dass man sich da so ranklebt an dieses historische Datum. Ich fand es dann am Ende aber gut, weil ich glaube, da sind dann auch so ein paar Zitate nochmal rausgekommen, die man sonst vielleicht nicht hätte und die doch relativ prägnant sind. Also zum Beispiel, dass Mario Vogt dann gesagt hat, wer Hausverbot in Buchenwald hat, der kann kein Ministerpräsident in Thüringen werden. Und man hat dann auf der anderen Seite Björn Höcke gesehen, wie er doch, finde ich, ziemlich ins Schwimmen gekommen ist, wie er dann aber auch einiges preisgegeben hat, wo er dann davon doziert hat, dass man doch auf die guten Seite der deutschen Geschichte schauen müsse, etc. etc. Ja, den Holocaust hätte es gegeben, er hat auch dem Begriff des Zivilisationsbruchs zugestimmt, hat das dann aber versucht, so ein bisschen dann auch zu überkleiden, so zu überschmieren mit diesem Ansinnen, was er ja dahinter hat, zu sagen, wir müssen in Deutschland uns auch selbstbewusster unserer Geschichte erinnern, wir können ja sonst nicht wachsen. Und ich finde, da ist nochmal deutlich geworden, wie, ich finde, widersprüchlich, aber letztendlich auch, ich will nicht sagen, verlogen, die AfD bzw. Björn Höcke dann zu diesem ganzen Punkt der Erinnerungskultur steht.
Es gibt ja immer so die Frage, wie geht man eigentlich mit populistischen oder im Falle von Höcke ja, muss man wahrscheinlich auch noch andere Begriffe wählen, extremistischen Politikern um. Also versucht man eher die sachliche Auseinandersetzung oder versucht man sich auch nochmal abzuarbeiten an früheren Aussagen? Ich habe mal für beides Beispiele aus der Debatte. Einmal als Mario Vogt sich äußert, der CDU-Spitzenmann, zum von Höcke geforderten Dexit, also der Abkehr von der Europäischen Union.
Das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen ein Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnation, die es innerhalb Europas gibt.
Also das ist sozusagen ein inhaltlicher Punkt, den der CDU-Spitzenmann versucht hat zu machen. Dann gab es aber auch nochmal so ein Wortgefecht um die Frage, um Äußerungen von Björn Höcke aus seinem Buch vor einigen Jahren erschienen, wo er sich zur SPD-Vizepräsidentin des Bundestages geäußert hat. Wir können auch da gerade nochmal reinhören.
Ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches...
Nee, müssen Sie auch nicht, Aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat?
Nochmal.
Wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben.
Ich müsste die Passage selbst nochmal.
Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen gerne.
Soll ich sie nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben.
Also Björn Höcke haben wir da gerade gehört. Nadine Linder, Ihre Einschätzung. Also was muss beides stattfinden in einem solchen Duell? Was bringt mehr? Wo ist es eigentlich ein vergebliches Gefecht?
Na, ich glaube, es muss schon beide stattfinden. Das ist auch was, ich war gerade in einer Journalistenrunde, wo Mario Vogt auch dabei war und auch da wurde darüber diskutiert, ob das richtig war, Björn Höcke mehr oder minder auch ungleich zu behandeln und ihn immer mit den Aussagen von früher zu triezen und ihm das dann vorzuhalten, kritisch vorzuhalten, auch quasi so anklagend vorzuhalten. Ich finde das absolut richtig. Ich glaube auch, dass es gut ist, auf diesen drei Ebenen zu spielen, die man gestern sehen konnte. Die erste Ebene ist die sogenannte Sachebene. Also das heißt, es gibt ein konkretes Problem und was für Lösungen bieten Politikerinnen und Politiker denn dazu an? Also quasi Tagesgeschäft. Das hat man ja gesehen zum Beispiel beim Europathema, beim Migrationsthema, beim Fachkräftethema, wo ich finde, Björn Höcke ja auch zum Thema Remigration eigene Begriffe umgedeutet hat. Also das war schon irgendwie auch erhellend und hat meiner Ansicht nach auch gezeigt, dass Björn Höcke sozusagen immer auf so einer metapolitischen Debatte unterwegs war und wirklich wenig konkrete Lösungsvorschläge dann auch präsentiert hat. Ich finde, wer das sehen wollte, konnte das auch sehen. Dann ist man in einer, ich würde mal sagen, moralischen Ebene gewesen. Das hat man dann gehört, als Mario Vogt dann dem Höcke vorgeworfen hat, so nach dem Motto, ja, sie sind nicht bürgerlich, sie sind autoritär und völkisch. Ich glaube, da kann man dann auch nochmal, das ist auch eine Möglichkeit gewesen, diese Unterschiede nochmal rauszuarbeiten. Naja, und dann halt bei Höcke, finde ich, kommt man einfach nicht drum rum, weil, und da würde ich auch sagen, ist es gut und richtig, Björn Höcke nicht so zu behandeln, als wäre er ein in Anführungszeichen normaler Politiker, weil das ist er nicht. Und es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass das Gericht ihn als zulässig betrachtet, ihn als Faschisten zu bezeichnen. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, auch immer wieder zu sagen, nein, das sind Aussagen, die Sie bei Wahlkampfveranstaltungen, bei Reden, in Büchern getroffen haben, damit er halt auch, weil das macht die AfD ja sonst auch gerne so, naja, wir werden ja immer falsch interpretiert, böswillig, halt auch mal wirklich deutlich sagen kann, um was geht's ihm denn da eigentlich?
Ja, die Frage stand ja groß im Raum, wurde viel diskutiert, soll man sowas überhaupt machen? Also ist das eine gute Idee, einen Politiker, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, Höcke, in ein solches Format einzuladen und ihm damit ja auch eine Plattform zu geben? Auch im Deutschlandfunk war heute Morgen ein Interview mit dem Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Jan Hollitzer, und ich musste aufmerken bei seiner Beobachtung, bin gespannt, ob Sie die teilen.
Er gibt in traditionellen Medien keine Interviews mehr, sondern nur alternativen Medien, um eben Leute, die sich über ihn und seine Inhalte informieren wollen, eine alternative Medienlandschaft reinzuziehen und so eine alternative Medienlandschaft aufzubauen. Und das hat man gestern gemerkt, dass diese Auseinandersetzung, also er kannte das gar nicht mehr so, hatte ich den Eindruck. Also er hat sich zum Teil in Rage geredet, wurde emotional und hat sich sichtlich unwohl gefühlt bei der einen oder anderen Nachfrage. Und das kennt man sonst von ihm so nicht.
Also Björn Hollitzer sagt das über der Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen über Höcke, wie er ihn beobachtet hat. Haben Sie das ähnlich beobachtet?
Ja, würde ich schon auch sagen. Und zum Thema Interviews, also der letzte Stand, den ich habe von unserem Deutschlandradio-Kollegen in Thüringen, Henry Bernhard, ist es so, dass Björn Höcke ihm seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ständig Interviews, O-Töne etc. und damit ja auch eine kritische Auseinandersetzung verweigert. Das gilt jetzt nicht für alle in der AfD Thüringen, aber für Björn Höcke im Allgemeinen. Es gibt immer wieder beim MDR im Programm diese sogenannten Sommerinterviews, für die der MDR ja durchaus auch Prügel bekommt, weil er sie macht, verbunden mit dem Normalisierungsargument etc. etc. Und an das, was ich mich aus dem Jahr 2023 erinnere, da war es dann, kurz zur Erinnerung, das war dann dieses Interview, aus dem diese Aussage dann stammte, dass Kinder, die mit Behinderungen leben, dann halt eben nicht inkludiert werden sollen in Anführungszeichen Schulklassen, wo vor allem Kinder ohne Behinderung sind, sondern die dann halt auf andere Schulen gehen sollen, also wo dieser ganze Inklusionsgedanke in Frage gestellt wurde, Klammer wieder zu. Und da hat man ja auch gemerkt, fand ich damals beim MDR, dass er dann bei einigen Fragen durchaus ungehalten reagiert und auch so ein bisschen innerlich aus der Haut fährt. Und ich finde schon, dass dieser Nimbus von Björn Höcke so als der große Rhetoriker, der Philosoph, der über den Dingen steht, der dann auch die Stichworte, die großen Linien zieht, Ich finde, man hat den Unterschied ganz deutlich gemerkt zwischen der Situation, wo er auf einer Parteitags- oder Parteiveranstaltungs-, auf einer Kundgebungsbühne steht, sein eigenes Tempo, seine eigene Rhetorik ausleben kann und halt ein Format dann gestern Abend, wo er dann doch ausgebremst wird, wo er auch ein bisschen in die Ecke oder in die Enge getrieben wird, kritische Nachfragen gestellt werden. Und da hatte ich das Gefühl, also da habe ich doch durchaus einen Unterschied gesehen. Und wie gesagt, diese Umdeutung, die er vorgenommen hat, dieses zentralen Begriffs Remigration, dass Höcke auf einmal versucht hat zu sagen, nein, nein, er meint ja damit auch Deutsche, die im Ausland arbeiten, die wieder nach Deutschland zurückkommen sollen, Klammer auf, um die Fachkräftesituation zu lindern. Also das sind schon auch irgendwie rhetorische Manöver gewesen, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sie, glaube ich, auch innerhalb der AfD, auch innerhalb dieses Umfelds dann kritisch diskutiert werden.
Ja, bin ich mal gespannt, wie das in der Tat aufgenommen wird, diese Neuinterpretation. Klingt auf jeden Fall ganz interessant, zeigt auch vielleicht schon die nicht ganz große Ernsthaftigkeit. Ich bin jetzt fast noch verlockt zu fragen, Nadine Lindner, wie man jetzt eigentlich Hackfleisch in Thüringen richtig bezeichnet, Matt Hack, dazu gab es ja auch noch einen Schlagabtausch, aber ich glaube, das war eigentlich auch das Entscheidende, wo es um Thüringen ging, ne? Ansonsten ging es ja um viele Themen, die eigentlich mit Thüringen gar nicht so direkt, mit thüringischer Landespolitik gar nicht so viel zu tun haben.
Nee, und das war natürlich schade, es kam dann immer mal wieder vor, zum Beispiel, und das fand ich auch eine interessante Passage, wo es um das Thema Migration ging, großes Thema, natürlich bundespolitisches Thema, hat aber Thüringer Bezüge in puncto, warum hat eigentlich der AfD-Landrat Robert Sesselmann, der im Landkreis Sonneberg regiert, warum hat der eigentlich diese Bezahlkarte noch nicht eingeführt und andere Landkreise unter CDU-Herrschaft haben sie eingeführt? Und das war ein Punkt, wo Höcke, finde ich, auch nicht wirklich gut aussah. Und da merkt man halt schon, wenn es dann um die Umsetzung geht, wird es dann bei der AfD vielleicht auch ein bisschen dünn. Ja, natürlich, wenn sie in Thüringen dann zum Beispiel sich zu den klassischen innenpolitischen Themen informieren wollen, also das heißt Schulpolitik, aber vielleicht auch sowas wie Polizei, da war natürlich wenig drin. Man muss halt aber auch sagen, so war es nicht angelegt. Welt TV ist ein bundesweiter Sender. Da muss man dann, ich glaube, das war dann auch, ohne dass ich es jetzt weiß, aber ich würde mal vermuten, dass es dann halt auch schlicht und ergreifend eine strategische Entscheidung der Kolleginnen und Kollegen von Welt war.
Nadine Lindner, wir haben gesprochen über den Fernsehschlagabtausch zwischen Björn Höcke und Mario Vogt. Nadine Lindner ist mein Gast heute. Und ich würde mal sagen, das ist natürlich ohne Frage ein erster Tageshöhepunkt, wenn man hier zu Gast ist. Aber es wird noch besser heute Abend. Dann wird Nadine Lindner nämlich mit dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet beim Bundespresseball. Und ich sage kurz, was die Jury sagt zur Begründung. Zitat, Lindner hat mit ihrer Berichterstattung für den Deutschlandfunk über die Transformationsprozesse in den ostdeutschen Bundesländern und das Erstarken der AfD in den letzten Jahren zu Recht besondere Aufmerksamkeit erfahren. Ihre Berichte zeichnen eine große Sachlichkeit und Analyse aus. Zu verletzen ist ihr fremd. Da sagt die Jury und wir sagen zuallererst erstmal Nadine, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist ein wirklich sehr verrückter Tag heute.
Ja, es steht noch viel an und insofern freuen wir uns auch besonders, dass das hier heute möglich ist und dass wir, aber das zeigt natürlich auch die Konjunktur des Themas, das Sie da betrachten, dass wir natürlich eigentlich auch schon wieder ohne Ende Tagesanlässe hatten, über Ihr Berichtsgebiet sozusagen zu sprechen. Wobei ich das natürlich wirklich interessant finde. Also das ist ja häufig so die Arbeitsaufteilung in den Korrespondentenbüros von Zeitungen, von Hörfunksendern, von Fernsehsendern, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen sich besondere Themenfelder anschauen, aber eben dann auch für Parteien zuständig sind. Was würden Sie denn sagen? Was ist gleich, wenn man die AfD beobachtet im Vergleich zu anderen Parteien, die da schon länger dabei sind? Und was ist anders?
Naja, also gleich ist, dass es auch bei der AfD Binnenströmungen innerhalb der Partei gibt, dass es Machtkämpfe innerhalb der Partei gibt, persönliche Feindschaften, persönliche Freundschaften, die dann vielleicht später auch wieder zu persönlichen Feindschaften werden, je nachdem, wie die Dinge liegen. Das heißt einfach Interessenkonflikte, die ausgetragen werden. Da geht es zum einen um Machtoptionen. Es geht natürlich dann halt aber auch um die Frage, wohin steuert eigentlich so eine Partei inhaltlich? Also da würde ich sagen, das sind Mechanismen, die man bei jeder Partei sieht, auch dass Parteien dann, und das sieht man ja in diesem Wahljahr, an Wahlen teilnehmen, um ihren Einfluss zu vergrößern oder auch, um dann die Macht zu erringen. Und das wird ja meiner Ansicht nach wirklich dieses Wahljahr prägen, sowohl dann über die Kommunalwahlen als auch dann später im Herbst zu den Landtagswahlen. Kommt die AfD in die Nähe der Macht, kommt die AfD an die Macht oder kommt sie es halt eben nicht? Und wenn ja, was sagen die Wählerinnen und Wähler und welche Mechanismen stehen dann da eigentlich dahinter? Ungleich ist aber auch eine ganze Menge. Und da, glaube ich, geht es viel oder da lohnt es halt auch sehr, auf das Verhältnis der AfD und der Medien zu schauen. Also zum Beispiel, dass es einfach schlicht und ergreifend bei der AfD eine ausgeprägte Medienfeindlichkeit gibt. Die äußert sich dann in Feindlichkeit einzelnen Personen gegenüber, die dann zum Beispiel wie in Bayern, Bayerischer Rundfunk, einfach ausgeschlossen werden sollen. In Brandenburg hat man offensichtlich Ähnliches versucht. Man kriegt immer wieder dumme Sprüche. Es werden Inhalte schlicht und ergreifend angezweifelt, die publiziert werden, oder es werden halt ganze Strukturen angegriffen, Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk, für den wir beide arbeiten und den die Hörerinnen und Hörer ja auch im Moment konsumieren. Und was halt auch noch ungleich ist, ist diese Ambivalenz, die die AfD immer wieder an den Tag legt. Zum einen zu sagen, ja, wir werden ausgegrenzt, wir werden gar nicht richtig berücksichtigt und auf der anderen Seite halt aber auch nicht wirklich viel dafür zu tun, dass es ein gutes Arbeitsverhältnis ist. Also zum Beispiel, und das muss man immer wieder betonen, jede andere Partei, die im Bundestag sitzt, hat nach ihren Parteigremiensitzungen, also Parteivorstand, Präsidium etc., die haben ja ein bisschen unterschiedliche Bezeichnungen, da gibt es eine Pressekonferenz danach. So, da kommt dann irgendwie der CDU-Generalsekretär im Konrad-Adenauer-Haus auf die Bühne. Man kann Fragen stellen, man kann das vor Ort tun, man kann das auch bei Phoenix angucken. Bei der AfD gibt es das nicht. Und soweit ich das weiß, ist das eine ganz bewusste Entscheidung, weil man das eben nicht möchte. So, also da sieht man dann halt schon, was für ein Winter weht. Und teilweise ist es auch so, dass auch im persönlichen Gespräch mir Dinge erzählt werden, die sich eine halbe Stunde später als völlig unwahr rausstellen, wo ich mir auch denke, meine Güte, also.
Aber persönliches Gespräch ist ein interessantes Stichwort, denn das ist ja wie politischer Journalismus ja auch ganz häufig funktioniert, dass man gute Drähte hat zu Menschen, dass man weiß, da gibt es jemanden, der einem auch schon mal vorab möglicherweise eine Information gibt, dass man schon mal ein bisschen vorbereitet ist. Also häufig natürlich auch bei anderen Parteien schon, auch mit ganz klaren Interessen, nicht nur aus Sympathie heraus. Aber wo ja auch dann sowas passieren kann, dass man jemanden menschlich vielleicht sogar ganz sympathisch, ganz nett findet, dass man einfach so viel miteinander zu tun hat, dass man sich auch irgendwann mal austauscht, naja, wie war das Wochenende oder dergleichen mehr. Ist das vorstellbar? Ist das für Sie eine Realität oder bleibt da eigentlich immer eine Distanz?
Also ich bin ja ohnehin kein Fan von so zu großen Plaudereien, die man mit Politikerinnen und Politikern hat. Selbst wenn ich jetzt jemanden sympathisch finde, finde ich, tut es nichts zur Sache. Also es geht mir in der journalistischen Arbeit einfach darum, eine funktionierende, professionelle, in einigen Teilen dann vielleicht auch irgendwie halbwegs auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit zu pflegen. Alles andere, finde ich, gehört da auch irgendwie nicht ganz hin. Bei der AfD ist es durchaus so, es gibt Leute, mit denen ich mich halbwegs regelmäßig mal treffe, mal einen Kaffee trinke, mal ein paar Dinge bespreche oder die ich auch mal anrufen kann, was natürlich einfach wichtig ist, um zum Beispiel rauszufinden, ob bestimmte Meldungen, die kursieren, ob die zutreffend sind oder ob sie nicht zutreffend sind oder ob nur eine Hälfte davon wahr ist und natürlich halt auch, um zu hören, wie bestimmte Sachverhalte innerhalb der Partei gesehen werden. Und das ist halt insofern, auch das ist vielleicht noch ein interessanter Unterschied, bei der AfD gibt es zwar unterschiedliche Strömungen, aber sie sind nicht so organisiert wie in anderen Parteien. Also zum Beispiel, dass man bei der AfD den eher konservativen Seeheimer Kreis hat oder die parlamentarische Linke, wo man quasi so ein bisschen anrufen kann und fragen kann.
Bei der SPD.
Was ist denn bei euch los? Bei der AfD gibt es das nicht. Es gab den Flügel, der hat sich dann selber aufgelöst. Sondern es gibt eher so Machtzirkel, die sich zusammenfinden, die aber auch durchaus fluide sind. Und das sieht man halt auch immer wieder auf den Parteitagen, dass halt auch Abstimmungen durchaus unterschiedlich ausfallen können, weil halt diese Absprachemuster einfach nicht so fest sind. Also da ist die AfD dann in einigen Punkten gieriger Haufen, wurde es mal genannt. Ich würde sagen, das trifft in einigen Teilen immer noch zu. Also so ein leiser Hauch von Anarchie, auch dieses Tier. tiefe Verständnis von, wir wollen eine basisdemokratische Partei sein, no matter what, und auch egal wie groß dann die Probleme sind, die daraus kommen, das sieht man in einigen Teilen dann immer noch, ohne das jetzt irgendwie überhöhen zu wollen. Das sind nur die Binnenstrukturen. Das, was die Partei als Gesamtpartei, als politische Ziele macht, das sieht man jetzt auch in Münster vom Oberverwaltungsgericht zur Frage, ist die AfD Verdachtsfall für Verfassungsfeindlichkeit, für Extremismus, wenn man anschaut, was für haarsträubende Äußerungen da teilweise verhalten werden, sieht man, dass die AfD nach außen dann aber ein ganz anderes Politikverständnis, auch eine ganz andere Zielsetzung in einigen Teilen dann an den Tag legt. Das darf man sozusagen dann halt aber auch bei dieser Betrachtung nicht außer Acht lassen.
Haben Sie manchmal den Eindruck, und das ist wahrscheinlich ein bisschen ambivalent, weil es ist ja nun mal die Partei, die Sie vornehmlich beobachten, dass zu viel über die AfD gesprochen wird? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass wir gestern hier in der Sendung Caroline Ehmke, die Publizistin, zu Gast hatten, die genau diesen Vorwurf erhoben hat. Also dass wir uns sozusagen so massiv damit beschäftigen, dass das Phänomen eigentlich ein Stück weit größer ist, als es sein müsste, dass man lieber über diejenigen oder mit denjenigen reden sollte und viel stärker die Angst haben oder die Folgen von einer möglichen AfD-Politik fürchten müssten.
Ja, ich habe da tatsächlich über diese, weil ich Caroline Ehmke wirklich sehr schätze als Beobachterin der politischen Gegebenheiten, habe ich wirklich lange darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe da eine auch leicht ambivalente Antwort dazu. Als politische Berichterstatterin über die AfD würde ich halt sagen, naja, ich stelle die Informationen bereit für die politische Diskussion und dann kann sich ja jeder sozusagen davon bedienen und dann eigenes Handeln daraus ableiten oder es lassen. Das betrifft meine persönliche Arbeit, aber es gibt ja noch ein anderes Level und ich glaube halt schon, dass in der Gesamtbetrachtung, wie mit der AfD medial umgegangen wird, ist mir das manchmal irgendwie zu hektisch, es ist mir zu nervös und es ist mir dann halt aber auch wieder zu diskursbestimmend. Und wenn wir nochmal ganz kurz zu diesem TV-Duell von gestern zurückkommen, da ist meiner Ansicht nach eine Chance tatsächlich gewesen, dass Mario Vogt als Vertreter der CDU, also das heißt Partei der Mitte bzw. Mitte rechts, die Möglichkeit hatte, seine Themen, seine Ansichten sehr selbstbewusst vorzutragen. Und das ist, glaube ich, halt ein Punkt, den ich auch immer wieder betonen würde. Alle anderen Parteien, seien sie irgendwie Grüne, SPD, Linke, FDP etc., müssen schon auch deutlich machen, was sie eigentlich zur Problemlösung beitragen wollen und müssen klar erkennbar sein und halt auch in einer gewissen Emotionalität, Selbstbewusstsein um die Wählerinnen und Wähler halt auch werben.
Nadine Lindner sagt, das Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio und die diesjährige Trägerin des Preises der Bundespressekonferenz. Wenn der Bundestag heute einigermaßen im Zeitplan ist, dann wird es noch so, vielleicht so 20, 30 Minuten dauern. Dann wird ein neues Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet sein mit der Mehrheit der Ampelfraktion. Selbstbestimmung heißt dann, dass Menschen, transsexuelle, intergeschlechtliche, nicht-binäre Menschen, einfacher ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern können bei Behörden in den Passdokumenten. Nadine Lindner, ich habe das ja vorhin schon gesagt, als wir noch über Ampelstreit um Verkehrspolitik und andere Fragen geredet haben. Soll man das einfach erstmal feiern? Sie haben doch noch Einigkeiten oder ist das schon so mit dem Wermutstropfen, dass es halt dann auch häufig eher so auf politischen, gesellschaftspolitischen Nebenschauplätzen nur noch stattfindet?
Ja gut, das würde ich jetzt, also ehrlicherweise in der Gesamtbilanz, wenn man sich den heutigen Plenartag im Bundestag anschaut, nicht sagen. Heute Morgen um 9 war ja schon die Abstimmung beziehungsweise dann auch die finale Abstimmung zum Thema Bezahlkarte für Asylbewerber beziehungsweise auch Asylberechtigte. Das hat eine Weile gedauert, bis man da zusammengekommen ist, aber schlussendlich hat man ja auch dort eine Einigung erreicht. Also das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass die Ampel überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, aber es ist manchmal tatsächlich unter Schmerzen und es ist dann, und das würde ich sagen, trifft das Selbstbestimmungsgesetz, sind es dann Regelungen, die durchaus kontrovers sind und die, würde ich sagen, auch nicht so ganz leicht zu vermitteln sind, weil ich glaube, die Änderung, die da heute kommt mit dem Selbstbestimmungsgesetz, wird für diejenigen, die davon betroffen sind, also das heißt transsexuelle Menschen, wird es eine große Erleichterung sein, weil es das alte Gesetz von 1980, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das sind fast 44 Jahre, erneuert und Bislang war es ja so, dass die Hürden, um den Eintrag des Geschlechts ändern zu lassen, die waren wahnsinnig hoch. 2 psychiatrische Gutachten, dann noch ein Arzt, wo man vorsprechen muss, ein Gerichtsbeschluss. Teilweise auch, und das ist ja das, was Betroffene dann ja auch wirklich belastet hat, diese Gutachten mussten bezahlt werden und teilweise waren extrem intime, also wirklich bis ins tiefste persönliche gehende Fragen dabei. Das ist es jetzt nicht. Auf der anderen Seite kann man tatsächlich nicht sagen, dass das, was man vielleicht auch über die Betroffenen hinaus erreichen wollte, nämlich eine größere Akzeptanz in einer breiteren gesellschaftlichen Debatte für die Anliegen der Betroffenen, ich glaube, das ist in weiten Teilen nicht erreicht worden. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Gesetz von rechter und konservativer Seite ziemlich unter Feuer steht. Ich glaube, es liegt halt aber auch daran, dass es vielleicht nicht ausreichend erklärt werden konnte, was die Ziele sind.
In jedem Fall wird es demnächst in wenigen Minuten im Bundestag abgestimmt. Wir haben darüber gesprochen, hier beim Blick auf die Themen des Tages mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio, sind hier eigentlich auch ja schon so gut wie am Ende, aber natürlich mit Blick auf heute Abend die Auszeichnung, den Preis der Bundespressekonferenz im Rahmen des Bundespresseballs. Ich weiß, eine entscheidende Frage ist immer nicht, was sage ich, obwohl das wahrscheinlich für Sie heute auch, ne, sondern was ziehe ich an. Aber beides schon geklärt?
Ich werde was anziehen. Es hängt schon draußen am Schrank, damit es sich entknittern kann.
Sehr schön.
Und ich werde was sagen, wobei ich leider nicht ganz so lange Zeit habe, wie jetzt heute in der Studio 19.
Dann freue ich mich sehr, dass wir hier dafür den Rahmen geschaffen haben. Nicht nur des Preises wegen, sondern wie man mal wieder gemerkt hat, einfach auch um fundierte und sachliche Einschätzungen zu den Themen zu bekommen, die uns gerade beschäftigen. Nadine Lindner, ganz herzlichen Dank für diesen Besuch hier heute.
Ja, herzlichen Dank. Beste Grüße ins Funkhaus.
Danke. Tschüss.